Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. Und zwar ganz unabhängig von sichtbarem gesellschaftlichem Status. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! In dieser Staffel dreht sich alles um den Berlinathon, das Culture Meets Running Herzensprojekt von Rudolf. Sei dabei, wie der wohl bekannteste Fan Berlins in den nächsten Monaten auf joggende Kulturstars trifft, um sie einmal richtig doll zu feiern. Und um sie zu den Hotspots und Hidden Gems der Berlinathon Kulturlaufstrecken zu befragen. Mir fehlt heute irgendwie der Treibstoff. Wenn wir zum ersten Mal längere Strecken joggen oder wandern, merken wir schnell, welchen Einfluss unsere Ernährung auf unseren Körper haben kann. Gesunde Ernährung sollte im besten Falle kein Zwang sein, sondern Genuss und Freude bedeuten und dabei einfach und günstig sein, für Kinder wie für Erwachsene. Gar nicht so einfach. Aus diesem Grund befragt Rudolf in dieser Folge Maren Butschitz, Ernährungsberaterin, Mutter und Initiatorin der Nährstoffgeschichte. Aufgenommen wurde im Primetime Theater, wo Maren gemeinsam mit ihrem Mann in der Geschäftsleitung aktiv ist und wo man die Nährstoffgeschichte seit einiger Zeit auf der Bühne erleben kann. Also, Löffel und Gabeln bereit und los geht's!
Hallihallo! Erzähl mal drei Sätze zu dir persönlich, Maren, und warum Food?
Also ich bin erstmal Maren, ich bin 52, bin verheiratet mit Tommy, der einen kroatischen Nachnamen hat, da kommt der Nachname her, Butschitz. Und wir haben gemeinsam zwei Kinder, die sind 16 und 19. Und ich habe einfach in den verschiedensten Ebenen oder Etappen meines Lebens gemerkt, dass Ernährung der größte Hebel ist dafür, dass es uns gut geht.
Ich bin hier bei dir im Theater, im Wedding. Primetime-Theater. Ich kannte es schon. Ihr habt hier einen sensationellen Klassiker. Dafür seid ihr berühmt. Gutes Wedding, schlechtes Wedding.
Also der Intendant Oliver Tautorat, der hat eben vor 20 Jahren oder inzwischen 21 Jahren das Theater gegründet. Mhm. Und das, was so bekannt ist sozusagen, ist diese Serie, diese Theater-Sitcom, Gutes Wedding, schlechtes Wedding.
Genau, gutes Wedding, schlechtes Wedding. Genau. Da müssen wir natürlich alle ein bisschen schmunzeln, ja, weil Wedding soll ja das neue Kreuzberg werden seit 30 Jahren.
Ah, okay.
Noch nicht so ganz, aber wenn ich hier bin, fühle ich mich natürlich sehr, sehr wohl. Ja. Das heißt, dafür ist das Theater bekannt. Aber ihr macht ja auch die Nährstoffgeschichte.
Genau.
Glaubst du denn wirklich, dass die Didaktik, die für Kinder ist, wirklich eine andere sein muss als für Erwachsene? Oder kommen auch Erwachsene hier hin? Oder wie ist das?
Also ich finde, Kinder haben absolutes Recht, aufgeklärt zu werden. Und sie haben das Recht zu erfahren, dass natürliche Lebensmittel einfach super, super genial sind. Dass die wirklichen Superkräfte halt in natürlichen Lebensmitteln drinstecken. Aber diese natürlichen Lebensmittel haben bekanntermaßen keine Werbelobby. Ja, das wird ihnen halt nicht pausenlos auf allen Kanälen erzählt und sie kommen einfach viel zu unterrepräsentiert bei weg. Und die Erfahrung, die ich mache, ist halt, dass auch Erwachsene hier sehr, sehr viel Spaß dran haben und immer wieder gerne kommen, weil wir richten uns ja auch viel an Kita-Gruppen, an Schulklassen und auch die Lehrkräfte kommen hier mit einem großen Strahlen wieder raus.
Wo war denn dein Erweckungserlebnis, dass du dich diesem Thema so genähert hast?
Also ich bin ja aufgewachsen in der DDR, bis ich 16 war, dann kam ja Gott sei Dank die Wende. Und dadurch war Ernährung bei uns eigentlich nie ein Thema. Aber wir haben uns ja rückwirkend betrachtet, dadurch sowieso regional und saisonal ernährt, weil es gab ja nichts anderes. So. Und wir wurden aber auch nicht in Bezug auf Ernährung irgendwie gebildet. Also kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. So, dann kam die Wende. Dann hatte ich sozusagen persönlich mit lauter anderen Dingen zu tun, die einfach wirklich existenziell waren und hatte mich auch mit Ernährung nicht weiter beschäftigt und fand es im Supermarkt alles ganz toll, habe alles gegessen, was da nicht bei drei auf dem Baum war. Und habe aber immer so, lief so dieser Gedanke mit, ist denn das eigentlich gut? Was steckt denn da eigentlich drin? Und ach ja, man soll ja mehr dies, das und jenes essen. habe aber nie so richtig die Zeit gefunden, mich da intensivst mit zu beschäftigen. Und wenn aber dann Kinder ins Spiel kommen, wenn man dann schwanger wird und man weiß, okay, man hat jetzt nicht nur für sich selber Verantwortung, sondern eben auch für ein weiteres Lebewesen, für einen weiteren Menschen, dann ändert sich unheimlich viel. Dann steigt man ja in so eine andere Bubble ein und fängt nochmal an, sich intensiver damit zu beschäftigen. Das war sozusagen der erste große Schritt. Ab da ging es eigentlich los, dass ich angefangen habe, Zucker aus unserem Alltag rauszuziehen und auch schon intuitiv angefangen habe, hochverarbeitete Lebensmittel aus unserem Alltag langsam rauszuziehen. Aber so der richtig große Moment kam dann, als ich selber auch krank geworden bin. Und das waren dann im Prinzip 10 Jahre später. Und mir aber ein Arzt nicht helfen konnte. Und ich hatte halt ganz entzündete Augen. Ich sah wirklich aus wie eine Hexe mitten im Sommer. War gar nicht schön. Und alles, was ich probiert habe, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, okay, ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Das wird vielleicht irgendwas mit der Ernährung zu tun haben. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Körper mir irgendetwas buchstäblich vor Augen führen will. Also er will mir irgendwas zeigen. Und dann habe ich nach und nach die verschiedenen Lebensmittelgruppen unter die Lupe genommen, habe mit dem Brot angefangen, habe das erstmal weggelassen, um quasi meinem Körper die Chance zu geben, sich da wieder ein bisschen zu sortieren. Und habe dann festgestellt, dass man letztendlich alle Lebensmittelgruppen essen kann, dass es da nichts Verbotenes gibt, wenn man auf die Qualität achtet. Und bei der Qualität meine ich eben nicht, es geht nicht um den Preis oder wo es herkommt, sondern es geht wirklich um die Zutaten, beziehungsweise die drin sind, beziehungsweise die nicht drin sind. Also die natürlichen Lebensmittel.
Und wenn das ich heißt, nicht verarbeitete Lebensmittel.
Genau, so wenig verarbeitet wie möglich. Genau. Und dann war das sozusagen meine große Erkenntnis, dass ich sage, Mensch, eigentlich kann man alles essen und eigentlich ist gesunde Ernährung ganz einfach. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte andere mitnehmen auf diese Reise und auch dahin unterstützen und habe quasi 2019 angefangen, nochmal mich mit Ernährungsberatung ganz intensiv zu beschäftigen, also das auch zu nochmal mich darin fortzubilden und hatte dann während dieser Fortbildung diese Erkenntnis nochmal, dass ich, Mensch, wenn Kinder wüssten, dass diese Nährstoffe, die sind ja unheimlich genial. Also wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja wie ein Wunder. Das sind ja wirklich kleine Figuren, die dafür sorgen, dass unser Organismus funktioniert, dass unser Stoffwechsel funktioniert, dass wir überhaupt funktionieren. Da dachte ich, wenn Kinder wüssten, dass das die wirklichen Superkräfte sind, dann würden sie doch Obst und Gemüse und natürliche Lebensmittel mit ganz anderen Augen betrachten. Ja, weil Kinder wollen ja stark sein, sie wollen schlau sein, sie wollen groß werden und alles. Also sie haben ja diese intrinsische Motivation, alles dafür zu tun. Und ja, und aus dieser Idee, das hat mich nicht mehr losgelassen, ist dann im Prinzip auch die Nährstoffgeschichte entstanden. Und dann habe ich mich natürlich nochmal ganz, ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt und dann ist mir auch noch mal klar geworden, also welcher großen Kraft wir letztendlich auch als Eltern und als Verbraucher und Verbraucherinnen gegenüberstehen. Und diese Kraft hat auch Einzug gehalten in die Nährstoffgeschichte. Sie ist eine Figur, die heißt dann Lady Schrotzky und bezeichnet im Prinzip also auf Kinderebene, wie stark wir verführt werden und wie stark auch Kinder schon verführt werden beziehungsweise veräppelt werden, so sagen wir es den Kindern, dass sie einfach getäuscht werden, dass eben mit emotionalen Geschichten, mit bestimmten Verpackungen, mit Informationen, die einfach nicht reell sind, wir alle so stark beeinflusst sind, dass Kinder denken, sie müssen das und das Getränk haben, sie müssen den und den Riegel essen oder sie müssen den in der Schule mit dabei haben, um dazu zu gehören, um sich cool zu fühlen, um diesen Lifestyle zu haben. Und das ist also nicht mehr nur, iss mal mehr Gemüse, sondern das braucht viel mehr auch ja schon fast psychologische Hintergründe und Aufklärungsarbeit, um Kinder da mitzunehmen.
Ich komme jetzt selber vom Bauernhof und dazu muss ich zumindest sagen, dass die Lobby des Bauernverbandes auch nicht zu unterschätzen ist.
Ja.
Wir merken es ja auf europäischer Ebene, wie viel, ich glaube ein Drittel aller europäischen Gelder gehen in die Landwirtschaft und auch in Deutschland, unser Bauernhof hat leider nicht weitergemacht, ich habe mir das nochmal anders überlegt, aber die Bauernlobby ist ja schon eine mächtige Lobby dort, aber sie geht nicht auf das Thema allgemein ein, unbearbeitete
Nahrungsmittel.
Warum eigentlich
das
nicht?
Das verstehe ich auch nicht. Also, weil die Ursprungsidee auch für die Nährstoffgeschichte war ja, dass wir als Eltern, die wir auch wissen, dass wir unsere Kinder gesund ernähren sollen, wollen, mit den gesunden Dingen halt immer als Langweiler dastehen. Und das ist einfach echt ein Problem, weil all die anderen Geschichten, die sozusagen die Kinder auch über Ernährung erfahren, die eben bunt, schillernd, raschelnd, mit sehr, sehr hoch emotional aufgeladen sind, denen haben wir dann schwer, was entgegenzusetzen. Und das ist ja nicht nur Ernährung, das ist ja auch Zugehörigkeit, das ist ein Lifestyle-Gefühl inzwischen. Die Kinder wollen natürlich cool sein, diese Produkte werden als etwas Cooles vermarktet und die Kinder wollen dazugehören, sie wollen der Gruppe dazugehören. Das heißt, wir reden nicht mal mehr nur über Gemüse und vielleicht irgendwelche süßen Getränke, sondern wir reden und über viel, viel mehr. Wir reden über Emotionen.
Ja.
Und Gemüse und Emotionen hat noch nicht so den besten Ruf. Also man hat dann, glaube ich, eher die langen Gesichter der Kinder im Kopf. Gerade so Gemüse und Kinder, ich glaube, da haben wir alle so die langen Gesichter der Kinder im Kopf, die dann so vor so einem Teller Gemüse sitzen und eigentlich da gar keinen Bock drauf haben. Und dann ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Ja, und wenn man sich überlegt, dass natürlich Kinder süß gewöhnt sind, weil das Erste, was sie bekommen in ihrem Leben, wenn sie sozusagen nach der Geburt, ist die Muttermilch und die Muttermilch ist süß. Also wir sind ja schon im gewissen Sinne auf süß programmiert, das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Nur Gemüse schmeckt halt nicht süß. Ne? Es schmeckt halt bitter, obwohl ja viele Bitterstoffe inzwischen ja schon rausgezüchtet werden. Aber trotzdem hat eben Gemüse nicht den guten Ruf. Und das müssen wir aber ändern, finde ich, weil Gemüse einfach all das enthält, was wir zum Leben brauchen. Ohne dem geht's halt einfach nicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Gemüse und alle natürlichen Lebensmittel eine viel, viel stärkere Lobby haben und wir das viel mehr mit emotionalen Geschichten verbinden.
Unterscheidest du da so ein bisschen zwischen Gemüse und Obst, was aus der Region kommt? Oder würdest du sagen, da müssen wir uns auch offen behalten, größere Wege von Lateinamerika und sonst was nehmen?
Also tatsächlich nicht direkt. Ich hätte gerade gestern jemanden vom Fruchthof fragen können, weil ja, ich den gerade gesehen habe. Aber ich bin zum Beispiel, ich denke, was Ernährung betrifft, denke ich immer so in Ebenen. Und ich denke, so die grundsätzliche Ebene erstmal ist, für sich selber zu entscheiden, okay, wir wählen so viel natürliche Lebensmittel wie möglich. Mhm. So, das ist erstmal Stufe 1. Weil wenn ich Kinder habe, die eben dann Bock auf die Weintrauben haben, dann kaufe ich doch lieber die Weintrauben als irgendeinen Fruchtgummi oder so, ne?
Ja.
So. Und die nächste Stufe ist, wenn ich halt sage, okay, das habe ich jetzt gut implementiert, dann kann ich nochmal in die Differenzierung gehen und kann gucken, okay, wo kommt denn was her? Und auch überlegen, wo kaufe ich denn wo ein? Und wenn ich aber alle Ebenen versuche gleichzeitig zu bedienen, dann kann ich das oft in meinem Alltag überhaupt nicht umsetzen.
Wo steckt denn der Fruchthof? Also ich habe davon schon so vieles gehört und jetzt warte ich mal auf einen schillernden Ausblick. Sind da so drei Händler oder wer verbringt denn seine Zeit im Fruchthof?
Also erstmal, um den Fruchthof live zu erleben, muss man früh aufstehen, also richtig, richtig, richtig früh. Also ja, da geht die Post ab, während wir uns alle noch einmal im Bett umdrehen.
Und, das heißt, so eine Uhrzeit, sind in die Karte, da können die anderen schon abschalten jetzt?
Ich glaube, so ab 4 geht es da richtig los, okay, weil natürlich dann morgens ja auch die Händler kommen, um dort einzukaufen. Ich war, oh, wann war ich denn da? Ich glaube, gegen 6. Da haben wir dann noch so, da hatten die meisten noch offen, waren aber schon wieder im Einräumen.
Ehrlich?
Sozusagen. Und
die,
ich glaube, ab
4 Uhr geht's los bis 6 Uhr.
Oder noch eher, ja.
Und der Trick ist, dass die es dann schon verwenden, weil es so wenig haltbar ist oder weil sie dann bessere Deals kriegen?
Also der Fruchthof ist ja so konzipiert, dass dort ganz viele Großhändler sozusagen ihren Stand haben, also ihren großen Bereich haben, wo sie ihre Lebensmittel anbieten. Oft sind das ja wirklich auch die aus ihrer Heimat sozusagen importieren. Es gab dort zum Beispiel auch einen Großhändler, der eben aus, wo der Inhaber aus Syrien gekommen ist und einfach dann im Fruchthof angefangen hat, syrische Produkte hier nach Berlin zu importieren. Und wir haben dort Pistazien probiert, wir haben da Datteln probiert. Also die sind so lecker, das ist gar nicht vergleichbar. Also so ein intensiver Geschmack und natürlich auch so voller wichtiger Nährstoffe, die wir ja brauchen. Und ich habe dort Paprikas gesehen, die habe ich hier in einem Supermarkt, sehe ich sowas nicht. Oder Zitronen.
Wenn die dich da sehen als keine Großhändlerin,
ja,
die, also du kannst eigentlich nichts kaufen, du kannst da mal gucken gehen,
genau,
aber
ja,
eigentlich suchen die jemanden, der da eine Tonne Datteln kauft,
genau,
und nicht
ja
anfängt hier seine
den Wocheneinkauf kann man da nicht. Nein, das geht nicht.
Aber es ist offen für alle, das heißt, eigentlich kann da jeder mal vorbeigehen dann.
Ja.
Wo ist der? Beusselstraße?
Der ist in der Beusselstraße, genau, die ist am Westhafen in Moabit.
Ja.
Kennt man eigentlich vom Vorbeifahren, das ist eine große Brücke, die in die Perleberger Straße dann mündet, da so in dieser Region ist das, und ist eben auch wirklich gewachsen. Den Fruchthof gibt es ja schon ganz, ganz lange. Genau, und der platzt auch aus allen Nähten inzwischen. Also da braucht auch definitiv mehr Platz. Aber ist eben sehr zentral, liegt ja da zentral auch an den Schienen und auch am Wasser. Und kann eben gut
also mich
beliefert
wirst du auf jeden
werden
Fall in den nächsten Wochen da mal finden.
Ja.
Hört sich wahnsinnig schön
ja
an.
Ja.
Ich dachte, bisher muss ich immer weit ins Ausland fahren, um solche Riesenhallen zu sehen. Aber
nee,
es scheint
also
sich auch hier
sich
zu geben.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Fruchthof vor der Arbeit, 4 Uhr, mal kurz hinrennen.
Mal kurz hinrennen,
und
genau.
Beusselstraße, Moabit.
Genau.
Schreibt mir nochmal einen sehr guten Tipp.
Ich kann auch nochmal fragen, ob man da jederzeit hinkommen kann. Dann können wir das vielleicht noch mit als Information.
Wir gehen davon aus, dass es so ist. Ansonsten gibt es einen Disclaimer.
Genau.
Ja. wenn ich dir so zuhöre, dann verstehe ich das alles. Selber vom Bauernhof kommt, wir haben auch Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Kartoffeln angebaut. Stelle ich gerade fest, wahrscheinlich war meine Ernährung damals besser
als heute.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Wo ich ein bisschen drüber nachdenke gerade ist, eigentlich wissen wir Eltern es doch alles. Wir wissen es doch. Und für mich gibt es eigentlich zwei Argumentationen, die dagegen sprechen. Das eine ist der Preis. Ich habe das Gefühl, verarbeitete Lebensmittel sind deutlich günstiger als nicht verarbeitete Lebensmittel. Ja. Und das zweite ist, wie es schmeckt. Mhm. Wir scheinen Sachen, die verarbeitet sind, teilweise als leckerer zu empfinden, weil dort eben Süßstoffe drin sind, weil da Geschmacksstoffe drin sind. Eigentlich doch ein Aufruf an den Gesetzgeber mehr als denn an uns. Denn auch meine Kinder, glaube ich, wissen, dass was sie essen nicht gesund ist. Und ich auch. Und es ist trotzdem.
Es ist trotzdem.
Also oder schafft man es wirklich mit Bildung, Aufklärung, das zu machen? Also wie schafft man es, das denn so cool zu machen?
Ich sortiere mal. Ich beantworte mal zuerst die Frage mit dem Preis. Da habe ich einfach die ganz pragmatische Sichtweise, wieder in diesen Ebenen zu denken. Weil wir haben natürlich alle unterschiedliche Mittel zur Verfügung, um im Einkaufen zu gehen. Und sollten dann, auch selbst wenn wir wenig Mittel zur Verfügung haben, schauen, wie viel können wir so natürlich wie möglich einkaufen. Gutes Beispiel sind einfach Frühstückscerealien. Gibt es ja für Kinder in Hülle und Fülle in allen Varianten. Und die sind natürlich deutlich teurer als hochwertige Haferflocken.
Unterscheidest du in der Ernährung zwischen Kindern und Erwachsenen oder eigentlich nur in der Ansprache?
Also, in der Ansprache.
Also eigentlich ist, ob ein 5-jähriges Kind frühstückt oder ein 50-jähriger Mann, oder Frau, ist eigentlich gleich.
Ist in diesen Ebenen betrachtet gleich. Natürlich kann man dann irgendwann differenzieren, aber die Basis für alles sind einfach natürliche, nährstoffreiche Lebensmittel. Ja, so. Und das kann man natürlich immer noch spezifizieren und immer noch spitzer und immer noch besser machen. Aber wenn wir auf der ganz banalen Ebene sind, ist gesunde Ernährung eigentlich ganz simpel. So. Wir werden aber natürlich von ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten so stark beeinflusst, dass zum einen, ich finde, medial wird das Thema, gesunde Ernährung ist viel zu teuer, viel zu sehr wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Weil da muss man auch differenzieren, wie Beispiel Haferflocken, Frühstückscerealien für Kinder.
Also mein Hauptproblem ist gerade Brotaufstrich. Hast du eine gute Idee für nicht verpackten Brotaufstrich? Also was kann ich aufs Brot tun, was nicht verarbeitet ist?
Na, dann musst du es selber machen.
Ich bin dabei. Sag mir was und wie und wo.
Zum Beispiel kannst du Gemüsereste oder wenn du jetzt was mit Linsen hast oder mit Hülsenfrüchten und du hast was mit, also Hülsenfrüchte und Gemüse, kannst du einfach pürieren und das dann als Brotaufstrich machen.
Finde ich einen guten Tipp. Also eigentlich die Idee, Mittagessen und Abendessen mal morgens neu pürieren und als Brotaufstrich zu nutzen.
Genau.
Kann man habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Aber es ist ganz simpel. Ja. Also gerade wenn man in Gemüse hat, mit Fleisch würde ich es jetzt nicht machen. Also ich würde jetzt keinen Fleischbrei aufs Brot schmieren, finde ich, würde ich jetzt ein bisschen eklig finden. Ja. Aber letztendlich ist ja das, was du kaufst, ist auch nichts anderes.
Ja.
Und wenn man dann sich die mal vorstellt, wie es in der Industrie auch verarbeitet wird, also es gibt ja auch auf Social Media Bilder, wie Nutella in der Fabrik aussieht, ist alles andere als lecker.
Sieht
gar nicht gut aus.
Jetzt kommt das Zeug vom Fruchthof. Zum Fruchthof darf ich nicht gehen. Wo kann ich denn einkaufen gehen dann als Verbraucher? Weil natürlich, ich kenne die großen Supermärkte, da kann ich auch einkaufen gehen. Mhm. Gibt es noch irgendwelche anderen Orte?
Na, ich würde also wirklich gucken, welchen Wochenmarkt hast du in der Nähe.
Okay.
Ja? Und da gucken, wie kannst du das in deinen Alltag integrieren, dort einkaufen zu gehen. Und sicherlich schafft man nicht gleich sofort, da den gesamten Wocheneinkauf, gerade wenn du eine größere Familie bist, dort zu handeln. Aber so Stück für Stück, dass man diese frischen, natürlichen Lebensmittel dort einkauft. Also meine kroatische Schwiegermutter zum Beispiel, deren Sportprogramm war es, jeden Tag zum Markt zu gehen. Sie ist jeden Tag in Zagreb zum Markt gegangen, hat sich das gekauft, was sie an dem Tag essen wollte, ist wieder nach Hause gegangen und das war einfach ein Teil ihres Lebens. Und was ich mir wünschen würde und was ich auch anders machen würde, wenn ich mit meinen Kindern nochmal von vorne starten könnte, ist das Thema Ernährung, Ernährungsbeschaffung, Kochen auch zu Hause viel, viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken und Kochen auch mit Spielen gleichzusetzen. Weil das ist es letztendlich. Ja? Das ist für Kinder eine total sinnvolle Beschäftigung. Und stattdessen lieber mal ein paar Spielzeuge weniger anschaffen und die Kinder bewusst sich die Zeit einplanen, das als eine bewusst wertvolle Zeit mit zu betrachten. Weil parallel kommt man mit Kindern ins Gespräch. Wenn sie dann älter werden, erzählen sie auch mal was, ne? Wenn man dann vielleicht irgendwann den Zugang gar nicht mehr so hat. Ja. Also,
kann ich so nachvollziehen. Ja. Aber lass uns nicht über die Vergangenheit reden.
Nein,
meine Kinder sind auch so alt, dass sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit mir anfangen
zu kochen. Aber vielleicht hat man ja irgendwann nochmal
neue Gelegenheit. Aber für alle, die da haben, ich finde das Kochen auch ein super Fach mehr in der Schule.
Ja, unbedingt. Es gehört da auf jeden Fall
mit. Wenn ich dir so zuhöre, ich sehe eine begeisterte Frau von mir, die wirklich brennt fürs Essen, kann ich so nachempfinden, wie wenig wir dem Ganzen Wertschätzung geben und wie wir Essen einfach so, einfach so dahinter sozusagen nehmen.
Es hat, wenn wir einfach mal nach Spanien, nach Italien, nach Kroatien gucken, in die südlichen Länder gucken, da hat Essen einen ganz anderen Stellenwert.
Ja.
Da trifft man abends, gut, das ist jetzt hier natürlich im Winter illusorisch, aber auch im Sommer, ne, man sitzt draußen, also Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, ich fütter ja nicht nur meine Luke, sondern Essen ist ja ein sozialer, wir kommen sozial als Menschen zusammen. Wir setzen uns an einen großen Tisch, jeder bringt was mit, wir haben gemeinsam Essen zubereitet. Das ist eine wertvolle Zeit, eine Zeit, wo mir ja auch das Herz aufgeht, wo ich mich vom Alltag entspanne. Ja, also wir haben zum Beispiel auch jemanden bei uns im Umfeld, der sagt, der kocht total gerne und sagt, das ist meine Meditation. Ich sage, wie cool ist das denn bitte? Ja, also diese Einstellung zu haben. Und ich muss mich selber auch an meine eigene Nase fassen. Also ich hatte lange auch dieses Ding so, jetzt musst du auch noch kochen, ne? Dass ich das auch als anstrengend empfinde. Und ich habe auch solche Tage und solche Tage. Also es ist immer je nachdem.
Bei uns ist es immer so, dass ich lieber aufräume als koche.
Ja.
Ist aber auch schon viel wert. Aber auch diese Person werden ja durchaus gesucht.
Ja, aber das ist total wichtig.
Werden ja auch gesucht.
Und wenn das alles bei einer Person hängt, ist es schwierig. Und sich da aufzuteilen in der Familie und das auch mal zu thematisieren. Ja? Zum Beispiel, wer kocht wann? Oder Kinder irgendwann früh mit reinzunehmen, dass sie auch Aufgaben übernehmen können. Die können ganz früh auch Salat zupfen, die können ganz früh anfangen, Rohkost zu schneiden, die können ganz früh anfangen, kleine Tätigkeiten oder zu dekorieren zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und da sozusagen mit einbezogen zu werden. Und das ist, also dass man diesen sozialen Aspekt, gerade im Hinblick auf so viele Ablenkungen, die wir ja alle in unserem Alltag haben, dass man sagt, ne, lass uns das bewusst als Familie oder auch als Paar oder als Freundesgruppe bewusst in unseren Alltag holen, dass wir das nutzen.
Wer kommt denn hier zur Nährstoffgeschichte hin? Sind das Schulklassen dann?
Ja.
Das sind wirklich Schulklassen.
Kita-Gruppen. Genau, und am Wochenende.
Wer sind die Initiatoren? Dann wahrscheinlich eher die Lehrer und die Kindergärtner, oder?
Viele Eltern nehmen das auch mit in die Klasse, dass sie sagen, ach, guck mal hier.
Ja.
Dann sprechen wir natürlich vorrangig auch Kitas und Schulen an. Also dann informieren die über Newsletter, dass es uns gibt. Und die kommen wirklich her und mit ihren Kindern. Und wir haben ja extra dazu auf der Webseite ganz, ganz viele Bildungsmaterialien, sodass sozusagen die Fachkräfte...
Du bräuchst eigentlich da Kochrezepte, oder?
Nee, da gibt es ganz tolle Initiativen in Berlin. Also gibt es zum Beispiel die Sarah Wiener Stiftung, die ganz tolle Kochrezepte hat. Es gibt
die Sarah Wiener Stiftung macht schöne Kochrezepte öffentlich, publik, für auch Kinder?
Ja.
Und also insgesamt für Familien dann zu
kochen. Genau, und die bilden auch pädagogische Fachkräfte zum Beispiel aus. Also da kann man sich
ausbilden. Gibt es die Sarah Wiener noch? Ich dachte, die wäre...
Ja, na klar.
Ah, die ist nur mit einem Teilbereich
abgetaucht. Die war jetzt, die war jetzt lange in der EU und hat sich da engagiert und ist aber jetzt wieder zurück in Berlin. Und die machen tolle...
Nee, weil sie hat ja mal den Hamburger Bahnhof gemacht, ganz viele...
Ja, als Restaurant. Nee, aber sie fokussiert sich auch zum großen Teil wirklich auf die Ernährungsbildung.
Ah, schön.
Okay. Und bildet auch Erzieher und Erzieherinnen aus, dass die das sozusagen als Multiplikatoren wieder weitergeben.
Ah, schön, super. Und
dann gibt es halt Restlos Glücklich zum Beispiel in Berlin, die sich ganz stark auf Lebensmittelverschwendung fokussieren. Das ist eine Initiative, die auch mit Workshops und Informationsangeboten sich direkt an die Bevölkerung wenden, die also ganz viel auch in Familienzentrum oder Zentren und in den Kiezen vor Ort Angebote machen, wirklich direkt für die Verbraucher und Verbraucherinnen und die ihnen zeigen, wie kannst du deine Lebensmittel wirklich bis zum Schluss verwerten. Was kannst du zum Beispiel aus Gemüseresten machen? Da kannst du nämlich einen tollen Brotaufstrich draus machen. Genau solche Sachen zeigen sie. Oder dass man zum Beispiel Kohlrabi-Blätter in den Ofen schieben kann mit einem bestimmten Gewürz oder auch Brotreste, dass du da Chips draus machen kannst. Ja. So, und das ist sozusagen deren Fokus. Dann gibt es zum Beispiel einen ganz neuen Videokanal, der heißt Yam 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 und die machen
Yam Yam Yam.
Yam Yam Yam.
Und das hört sich sehr lecker an.
Ist wirklich toll. Also
ein YouTube-Kanal
ein YouTube, oder was? Wir sind auch auf Instagram unterwegs und gibt es auf Deutsch und Englisch.
Okay.
Ja. Und die Brooke und Patty haben ganz viel Erfahrung mit Kids Entertainment.
Ja.
Und wissen also, wie spricht man Kinder an, damit sie sozusagen darauf abfahren, dass sie das toll finden. Und sie verpacken sozusagen Kinderrezepte so, dass Kinder sich das anschauen können und nachmachen können. Mhm. Also sie brauchen theoretisch eigentlich gar keine Eltern mehr dazu. Aber natürlich ist es immer gut, wenn die Eltern dabei sind. Und das wird aber ganz spielerisch verpackt und auch in der Sprache, in der Ansprache so, dass es einfach für Kinder total interessant ist. Und dass sie sozusagen dann animiert werden und es cool finden, sich selber was zuzubereiten.
Schön.
Ja? Also nach, auf jeden Fall nach Hause zu kommen und zu sagen, ja, hey, lass uns das mal machen zusammen. Ja. Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, ja, wer auch immer. Und das ist doch was Tolles. Das ist das, was die Kinder ja auch brauchen. Ne? Sie brauchen ja einfach diese soziale Interaktion mit uns. Und ja.
Hast du noch eine Empfehlung? Vielleicht einen Podcast oder? Also wenn wir schon in der Welt die Empfehlungen sind. Ne?
Oh, ja,
also Yam 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 hört sich für mich sehr bemerkenswert an. Ja, ich mag ja auch Kinder. Ja. Ich lese auch gerne Mickey Mouse. Insofern
ja, dann wird dir das total gefallen. Ist wirklich, wirklich toll. Und
ja.
Na, Podcast, also es gibt einen, den ich von Anfang an mitverfolgt habe. Von Schnell, einfach, gesund. Schnell, einfach, gesund.
Schnell, einfach, gesund.
Schnell, einfach, gesund.
Finde ich wurde, im Netz und dann...
Findest du im Netz als Webseite. Ist ein ganz großes Gesundheitsportal.
Okay.
Und hat begonnen...
Ich habe noch nie von gehört, aber ich war noch nicht auf dem Trip.
Aber ich, ich hatte Glück, dass ich den Newsletter von Martin Auerswald, also seine allerersten Schritte durch Zufall, ich weiß nicht mehr wie, aber durch Zufall entdeckt habe.
Ja.
Und dachte mir so, dem folgst du mal. Mhm. So, und daraus ist wirklich inzwischen über die, also über ein Jahrzehnt jetzt inzwischen ein großes Gesundheitsportal mit einem großen Team gewachsen und den habe ich also sehr, sehr, sehr stark mitverfolgt und es ist auch für mich inzwischen die verlässliche Quelle, wenn ich etwas nachrecherchieren möchte, wenn ich etwas nachgucken möchte, wie ist es, weil das sind halt Wissenschaftler dort am Werk, die eben die Biochemie im Hintergrund verstehen, auch einschätzen können, bewerten können und eben ohne sich auf spezielle Themen zu fokussieren, einfach ganz basisch sozusagen Themen rund um die gesunde Ernährung einschätzen und die haben halt auch einen Podcast, den ich sehr, sehr, sehr gerne höre, weil es sehr, sehr leicht verständlich ist, weil das ist deren Botschaft. Also gesunde Ernährung ist schnell, ist einfach, ne? Man ist gesund und sie bringen, also können total gut eben wissenschaftliche Inhalte in einfache Sprache formulieren, sodass wir Laien das gut verstehen. Und ich habe also mit denen angefangen, ganz, ganz viel zu verstehen, zu lernen und die sind maßgeblich an meinem Weg beteiligt.
Schön. Ja. Schnell, einfach, gesund hört sich für mich wirklich auch nachvollziehbar an.
Ja, und das ist nicht nur ein Versprechen. Also es ist wirklich eine riesengroße Fangemeinde inzwischen aufgebaut. Die haben einen YouTube-Kanal mit ganz vielen Videos. Also ich feiere die Stars.
Ach, die feierst du schon seit langer Zeit.
Die feiere ich schon seit langer Zeit.
Hast du gerade irgendwas, was du gerade, wo du noch mittendrin bist, was du gerade feierst, ein Buch, ein Film, eine Serie?
Na, ich lese gerade ein Buch, das heißt, ich lese gerade ein Buch.
Muss man erstmal jemanden finden,
mal wieder? Ja,
der
ja,
Buch hier liest. Also, du liest wirklich, du machst kein Hörbuch.
Nein.
Okay, welches ist es denn?
Das heißt Gefährlich lecker.
Oh, das passt ja mal wieder, es scheint sich um ein Sachbuch zu handeln.
Ja,
Gefährlich lecker?
Genau, na, ich bin darauf gestoßen durch eine Arte-Doku, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Ich glaube, sie ist aktuell nicht mehr, leider nicht mehr verfügbar.
Das ist immer nerviger an diesen Arte-Sachen. Das die einzige Kritik an ARD und Arte, die ich hier wirklich hart habe, ist, sie verschwinden in die guten Dokumente.
Ja, sie verschwinden. Ja. Die ist wirklich eine tolle Doku, die immer auch nochmal zeigt.
Sag nicht, wie sie heißt, sonst googeln wir sie alle nach und finden sie nicht.
Aber das
Gefährlich
Buch,
lecker.
Also, ne, das Buch ist sozusagen der Ursprung dafür, Gefährlich lecker. Und es zeigt nochmal ganz dezidiert, welche Mechanismen eigentlich alle wirken und warum wir diese ganzen hochverarbeiteten Produkte so toll finden und warum wir da immer wieder darauf zurückgreifen.
Ich dachte, es wäre Zucker. Nur Zucker? Was gibt es hier noch?
Wusstest du?
Nein.
Jetzt pass auf.
Ich bin gespannt.
Wusstest du, dass, kennen Sie alle diese Kartoffelchips in der Röhre, dass die deswegen in der Röhre sind, weil wir in dem Moment, wo wir diese Kartoffelchips aus der Röhre rausholen wollen, es geht ja nicht so einfach, da musst du ja dich ja ein bisschen irgendwie anstellen, musst du ja irgendwie eine Methode finden.
Ja.
Und diese Methode aktiviert im Hirn unseren Jagdinstinkt. Und das heißt, wir fühlen uns da, ich habe einen Kartoffelchip gejagt. Ja. Wir haben dieses Belohnungssystem, wird aktiviert im Kopf. Und woher wissen die das? Das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden. Mhm. Woher wissen die das? Das machen sie ja auch mit den Rezepturen. Und sie schieben dafür Probanden ins MRT, beobachten das Gehirn und dann haben diese Probanden einen Schlauch vorm Mund mit verschiedenen Eingängen und da werden dann verschiedene Rezepturen eingespeist und dann wird geguckt, okay, auf welche Rezeptur springt denn das Gehirn am meisten an? So.
Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, bei Ferrero Rocher zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, ich bin unterm Tannenbaum und packe gerade mein Geschenk aus und ich freue mich jedes Mal, weil meistens weiß ich auch schon vorher, was das Geschenk ist und diesmal trifft das dann zu und Verpackung allgemein ist ja ein Riesenthema. Ne? Aber das heißt, das Gefährlich Lecker geht eher auf eine Metaebene ein und beschreibt eigentlich ein gesellschaftliches, politisches Diskurswerk.
Das beschreibt eigentlich, welche riesengroße Macht auf uns Verbraucher und Verbraucherinnen einströmt, was wir eigentlich schon gar nicht mehr merken, was für uns schon fast, also für uns nicht schon fast, ist normal geworden, gehört zu unserem Leben dazu. Und wie viele Kräfte da wirken, die uns im Prinzip davon abhalten, uns wirklich gesund zu ernähren. Weil du hast ja eingangs gesagt, ne, eigentlich wissen wir das ja alle. Ja. Also ich muss niemandem mehr erklären, iss mal mehr Gemüse, das wissen wir alle. Auch Kinder wissen, dass Zucker nicht jetzt das tolle Gesunde ist. Die Frage ist aber, warum funktioniert das nicht? Und wenn man sich das mal bewusst macht, und das hat bei mir super gut funktioniert, sich bewusst zu machen, wie viele Kräfte da eigentlich auf mich einwirken und was die mit mir machen. Und wir alle haben ja unseren kleinen Egoisten in uns drin. Und der ist wichtig. Und wenn wir anfangen, uns zu fragen, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, mit zwei Fragen komme ich da super gut durch. Die erste Frage ist, versorgt mich dieses Produkt mit etwas Wertvollem? Also mit Nährstoffen? Oder habe ich hier leere Kalorien und vielleicht noch schlechte Fette und einen Haufen Zucker und Zusatzstoffe drin? Kann ich schon mal wählen? Ja, nein. Und die zweite, noch fast viel kraftvollere Frage ist, wer hat eigentlich was davon, wenn ich dafür mein Geld ausgebe? Weil Geld haben wir alle nur begrenzt und ist ein wichtiger Teil in unserem Leben. Und wenn ich also sage, okay, nee, wenn ich das kaufe, fülle ich eigentlich nur die Kassen der Industrie, die sich immer, immer, immer mehr bereichern und immer, immer mehr auch weltweit sich verbreiten, ne? Oder eben gebe ich dieses Geld bewusst aus für etwas, was mir, meiner Familie, meinem Umfeld wirklich etwas Wertvolles gibt, was mich mit Nährstoffen versorgt, was mich am Leben erhält. Also kaufe ich wirklich ein Lebensmittel. Mhm. Und ich finde, wenn man da anfängt, diesen Muskel im Gehirn zu trainieren, dann kommt man super gut durch. Also ich kann inzwischen an solchen Sachen vorbeigehen und sagen so, nö, will ich nicht und mein Geld kriegt ihr nicht. Und dann wird's ganz einfach.
Die Leute merken ja, dass irgendwas nicht richtig ist. Allergien entstehen etc. Und wenn ich zum Beispiel mit meiner Mama drüber rede und sage, Kimchi ist das große neue Ding, ja, dann lacht die ein bisschen und sagt, ist doch fermentiert, genau, haben wir doch unser Leben lang gemacht. Das ist aber eine Sache, die ja hier in Berlin sozusagen schon Hipster-Style hat, ja, was aber eigentlich noch vor 30 Jahren ganz selbstverständliche Sache war.
Sauerkraut stand jede Woche auf dem Tisch. Ne?
Also eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Back to the Roots. Ja. Zum Thema Ernährung hast du mich heute dazu gebracht.
Absolut. Back to the Roots. Ist nichts, was deine Oma oder dein Opa nicht als Lebensmittel erkannt hätte.
So sieht's so aus.
Das ist nicht mein Spruch, der ist nicht von mir, aber ich finde den einfach, der sagt alles.
Du weißt, wie stehst du persönlich zu dem Thema vegan, Milchprodukte, vegetarisch auch dabei, Fleisch? Also mehr eine persönliche Einschätzung dazu?
Ich finde es total wichtig, dass wir den Fokus lenken auf eine pflanzenbasierte und eine pflanzenbetonte Ernährung.
Ja.
Und finde aber, bevor ich mich entscheide, ob ich mich jetzt vegan oder irgendwie ernähre, kommt auch wieder die Aussage, so viel natürliche Lebensmittel wie möglich.
Also nicht verarbeiteten veganen Käse, weil der ist dann auch wieder verarbeitet.
Ja, da muss man halt genau hingucken. Wenn ich dann wieder, also es gibt ja diesen Begriff auch Pudding-Veganer oder Vegetarier, da habe ich auch nichts gewonnen. Wenn ich also anfange, mich nur von stark verarbeiteten Lebensmitteln zu ernähren, die dann eben auch keine tierischen Bestandteile enthalten, habe ich auch nicht so viel gewonnen.
Machst du ein Blutbild einmal im Jahr?
Ja.
Ein komplettes?
Ja.
Das heißt, du lässt so alles.
Ja, ja,
also wie viel Indikationen nimmst du denn bei so einem Blutbild?
Ich gehe ganz normal zum Hausarzt und sage, lass mal unser Blut checken. Also ich gehe jetzt nicht explizit in jedes kleinste hinein, weil ich weiß ja, wie ich mich ernähre und was ich esse, aber ab und zu lasse ich es mal checken.
Aber ein Blutbild lässt du schon machen?
Ja.
Habe ich auch letztens mal gemacht.
Ja.
Und? Ja, da fehlte mir was, so B irgendwas, nicht so gut.
Nee. Ja, und B12.
B12, also, genau. Ja, wo das genau herkommt, da streiten sich die Geisterinnen und Geister noch. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant. Auch eine Sache, die ja auch was mit dem Thema Energielevel zu tun hat, den man dann dementsprechend fühlt oder nicht. Ja. Ja. Persönlich war die Zeit, wo ich vegan war, die wahrscheinlich mit dem höchsten Energielevel ganz weit vorne. Und wenn ich das so sage, dann muss ich schmunzeln über mich selber, dass ich es nicht eingehalten habe und jetzt schon wieder auf sonstigen Wegen. Und
was dann interessant ist, ist aber auch nochmal dem Nico Rittenau mal zu folgen.
Wie?
Nico Rittenau.
Nico Rittenau.
Nico Rittenau, der hat
lange
Jahre auf Instagram zum Beispiel. Und der hat, ich glaube auch auf YouTube, also der hat lange Jahre, war der Vorreiter für vegane Ernährung und der ist quasi auch jetzt in der letzten Zeit wieder zurückgerudert, weil er eben auch gemerkt hat, damit wir wirklich alle Nährstoffe aufnehmen, brauchen wir wirklich eine ausgewogene Ernährung, gerade auch für die vulnerablen Gruppen, also in der Schwangerschaft oder ältere Leute oder gerade Kinder auch im Wachstum. Also Kindern im Wachstum jetzt einfach so, die auf vegane Ernährung zu setzen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man das wirklich auch wissen, was man da tut und wissen, und sicherstellen, dass Kinder auch alle Nährstoffe haben. Und das ist gar nicht so einfach mit einer veganen Ernährung. Ist machbar, aber man muss halt auch wissen, was man tut.
Joggst du denn überhaupt? Oder?
Okay. Ich jogge phasenweise. Also ich muss ehrlich zugeben, also wir haben ja heute ist ein sehr heißer Tag. Also ich kann, wenn die Sonne scheint und es so warm draußen ist, auch selbst in den frühen Morgenstunden ist es mir zu warm, schaffe ich nicht. Ich achte dann so drauf, dass ich zu meiner Bewegung komme und ich bin eher so ein Herbst-, Winter-, Frühjahrsläufer. War nie meine große Spezialität. Ich weiß, dass es wichtig ist und versuche einfach immer wieder dran zu bleiben. Aber ich habe auch so Phasen, wo ich dann manchmal so morgens um 6 dann, weil ich so das Gefühl habe, ich brauche diese frische Luft und will diese klare Morgenstimmung haben, wo ich dann da durch unsere dunklen Straßen laufe und dann... Aber ich bleibe dran.
Das tue ich auch. Ja. Seitdem ich diesen Kulturlauf hier mitmache und organisiere, laufe ich sehr regelmäßig.
Toll, super.
Und,
das ist so eine tolle Initiative.
Wir brauchen alle eine Motivation. Druck, genau, brauchen wir ein bisschen Druck. So.
Aber ich habe eine Erfahrung, die mich echt geprägt hat in Bezug auf Laufen. Und zwar, das war letztes Jahr, also 2024. Da sind wir durch den Einkauf von Sportschuhen mit meinen Kindern so auf den Potsdamer Schlösserlauf gestoßen worden und wurden dann vom Verkäufer tatsächlich motiviert, uns da anzumelden. Haben wir dann auch gemacht. Und da habe ich mich so ein bisschen, semi vorbereitet. Und parallel lief der Halbmarathon. Und ich will halt eine Lanze wirklich brechen und das mal loswerden, weil ich konnte das noch nie so richtig irgendwie öffentlich sagen. Und ich bin da wirklich gelaufen wie Mutti, ne? Irgendwie, weil es war warm und ich hatte einen hochroten Kopf und es sah jetzt nicht wirklich besonders toll aus. Aber vor allen Dingen die Halbmarathonläufer und gerade die, die so richtig in Form waren, die haben mich so motiviert auf den letzten Metern. Ja, die hatten dann ihre 25 Kilometer da fast durch. Ich war froh, mit meinen 10 Kilometer einigermaßen irgendwann ins Ziel zu kommen. Und die haben mich so mitgenommen zum Schluss, obwohl die auch hätten total abfällig so auf mich gucken können. Ach, naja, versucht so hier irgendwie mitzukommen. Die haben so, ja, go, 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 los, schaffst du und so. Und es hat mich so getragen, dass diese Leute, die so gut in Form waren und da losgerannt sind, als ob sie gerade mal eben schnell zum Bus laufen, also da so überhaupt gar keine Wertung hatten und alle motiviert haben und auch die Zuschauer am Straßenrand. Also das hat mich wirklich, ich glaube, die letzten 3 Kilometer getragen. Also ohne diesen Zuspruch hätte ich es nicht. Also deswegen, also Motivation.
Also unabgesprochen, aber dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe in dieses Jahr gelaufen, den Schlösserlauf, mit einer fantastischen Zeit, die also natürlich sehr langsam war in diesem Falle. Es war 27 Grad, um 9 Uhr, wir sind gestartet. 2 Stunden, 11 Minuten und 11 Sekunden. Wow. Ihr könnt es nachschauen. Cool. Ja, es ist offiziell Wahnsinn. Rudolf Hetzel, 2 Stunden, 11 Minuten. Cool. Der schönste Lauf überhaupt. Ja. Ich bin nicht durchgehend gelaufen, es war so heiß, aber ich kenne keinen Lauf, der mich mehr beeindruckt. Mehr schöner war. Ja. Und die Leute waren so nett und positiv. Ja. Ich glaube, die wohnen näher an den Erzeugerinnen und Erzeugern dran. Wahrscheinlich haben die schon bessere Ernährung, weil dieses Potsdam ist ja einfach mal so ein relaxtes Städtchen dort.
Und
die da mitgemacht haben, waren so relaxed. Ja. Aber jetzt sehe ich, dass auch da 10-Kilometer-Läuferinnen und Läufer zusammen mit den Halbmarathon-Läufern zusammengekommen sind.
Zusammen. Das, und ich habe ja meine Kinder damit verpflichtet.
Ja.
Also wir sind zu dritt gelaufen.
Ja.
Und die waren mit den Jüngsten dort. Und da
es war ein so geiler Lauf.
Konnte dann den Flock mal setzen, ihr seid 10-Kilometer-Läufer.
So, absolut, toll. Es war so ein schöner Lauf, also wirklich toll. Ja. Also Felder habe ich wenig gesehen, weil diese Schlossanlagen und Gartenanlagen, Wahnsinn, Wahnsinn, was Potsdam da so zu bieten hat.
Ja,
das ist wirklich einmalig, Du kommst aus Ost-Berlin?
Genau.
So, jetzt ist ja der Osten eigentlich dafür bekannt, dass er nicht so viel Nestlés schon hatte und Sachen verarbeitet hat.
Gar nicht.
Also ich, wie gesagt, komme selber vom Bauernhof da. Meine Mutter hat schon immer jeden Tag gekocht. Ja. Morgens, mittags, abends. Morgens Eier, mittags richtig fest und abends auch.
Ja.
Wurde das bei euch auch so gehandhabt? Ihr hattet diese großen auch...
Wir hatten halt auch Kaufhallen und wir hatten Obst-Gemüseläden, wir hatten noch einen Geflügel-Eierladen bei uns da in Grünau, wo ich aufgewachsen bin. Aber das Thema Ernährung, also jedenfalls in meinem Umfeld, spielte keine große Rolle. Es wurde halt gemacht, gehörte halt dazu.
Ich stelle mir ja auch im Osten das ein bisschen anders vor. Im Westen, da saßen die Frauen ja meistens zu Hause und haben gekocht, das sollten sie auch machen.
Ja.
Und im Osten, da gab es ja wahrscheinlich mehr die Mensas und so, oder? Schon, also auch für, die haben ja alle gearbeitet, die Frauen, da die meisten.
Genau, also meine Mutter hat auch gearbeitet.
Das heißt, da wurde eher in Großküchen gekocht.
Oft. Genau, wir haben halt in der Schule gegessen.
Kindergärten gingen auch länger.
Ja.
Das ist ja eine Erfindung des Ostens, nicht des Westens, dass man die Kinder auch mal länger zusammenlässt.
Ja.
Und ich meine, selbst im Westen sind ja selbst die Kinder in den Schulen nur bis zum Mittagessen geblieben und haben das Mittagessen zu Hause genommen.
Ja.
Das heißt, erinnerst du dich noch daran? Das heißt, du bist doch auch in der Schule, hast du doch dann gegessen?
Wir haben in der Schule gegessen, ja, ja, genau.
Das und war wer ganz hat normal. Da gekocht? Wurde selber vor Ort meistens gekocht?
Das, oder? Nee, das wurde angeliefert. Also okay. In meiner Schule jedenfalls wurde es ja angeliefert. Und es war mal semi-lecker und mal lecker.
Ja.
Aber das Ding war, wir hatten keinen Fokus drauf. Ja. Das war halt Essen, Luke füllen. Also ich weiß zum Beispiel aus einem Blickwinkel, den habe ich noch so vor Augen, wir hatten ja auch Selters Wasser. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit nur Brause und Saft getrunken.
Ja.
Und Wasser aus dem Hahn wäre ich nicht im Leben drauf gekommen. Wo ich heute mich frage, sag mal, wir haben es überhaupt nicht thematisiert. Und ich habe wirklich so verächtlich drauf geguckt. Mhm. An diesen Moment kann ich mich bis heute erinnern. Ich dachte, wieso soll man bitte Wasser in Flaschen kaufen? Wer braucht denn sowas? Mhm. Kaufe ich doch lieber so eine Brause, ja, so eine Limo,
ja,
hieß, oder Brause haben wir es genannt. Ne? Und das ist für mich so ein Zeichen, dass wir es einfach nicht thematisiert haben. Ja, weil heute Kinder natürlich viel besser Bescheid wissen,
ja,
und auch Bescheid wissen müssen. Ja? Und wir müssen Kinder über hochverarbeitete Lebensmittel und über die Wirkung von Zucker und über diese Täuschung einfach aufklären, genauso wie übers Rauchen und über Drogen.
Ja.
Also ne, ich will das gerade im Kinderkontext natürlich nicht in eine Linie stellen, aber...
Ich wohl, also ich finde...
Kinder müssen das,
sorry,
wissen.
Ich meine,
also ich finde,
also Zucker nicht als ein Problem zu benennen, ja, das auch wie Rauchen sehr schwierig ist und Alkohol, ja, finde ich, ist verharmlost eher den Zucker als eine...
Also wenn ich den Satz mal loswerden darf, Sachen, dass ich wirklich, ich bin jeden Tag erschüttert darüber, dass wir es zulassen, dass Erwachsene Kinder bewusst manipulieren dürfen, nur um Profit zu machen, mhm, weil nichts anderes ist das. Und für mich hat das, also ist das wirklich, dass wir es zulassen, dass die Kinder da wirklich missbraucht werden dafür. Und
ja,
ich bin ganz, ganz stark und ganz klar für dieses Werbeverbot und ich finde einfach, wir sollten die Kinder und die Familien mit dieser Beeinflussung in Ruhe lassen. Weil die Eltern sollen es richten, werden aber permanent und auch die Kinder von außen beschallt. Und Werbung ist einfach eine Einmischung, mhm, in diese familiären Rituale, weil die kannst du nicht entwickeln, mhm, wenn von außen ständig reingebrüllt wird. Mhm. Also lass doch bitte mal die Kinder in Ruhe. Ich sage auch zu den Kindern immer, sollen sie doch uns Erwachsene bewerben. Wir sind alt genug, wir sind erwachsen, wir können eigene Entscheidungen treffen. Wir können sozusagen diese Verantwortung für uns übernehmen. Aber Kinder können das nicht. Wie sollen sie denn von einem Trinkpäckchen, was 500 Milliliter hat, wo drauf steht, dass es den Durst löscht und wo eine Zitrone oder wo Früchte drauf sind, mhm, woran sollen die erkennen, dass da drin die doppelte Menge an Zucker drin ist, wie ihr Kinderkörper den gesamten Tag überhaupt vertragen kann? Und diese Dinger werden in der Umgebung von Schulen, von Kitas verkauft, in jedem Kiosk für unter einen Euro. Ich verstehe es einfach nicht. Mein Gehirn kriegt das nicht sortiert.
Ja. Wobei meine Arbeitsthese ist, ich weiß alles und verhalte mich trotzdem falsch. Verhaltenstherapie, du hast dein Verhalten sehr stark geändert irgendwann.
Ja. Ja.
Das war aber, du hast ja auch geschildert, es ging aus einem realen Problem heraus, einem gesundheitlichen Ding. Kommt mir auch sehr viel leichter und realistischer vor, aus einem realen Problem heraus sein Verhalten dort zu verändern.
Ja.
Was ist denn bei so einer Verhaltenstherapie, wie du sie dir selber angetan hast, sozusagen so die ersten Gehschritte gewesen? Eigenes Kochen, du hast dich beruflich damit auseinandergesetzt.
Die ersten Gehschritte waren, eine Entscheidung zu treffen, mal Gluten rauszulassen und danach...
Gluten ist das Zeug im
Brot. Ist das Zeug, was im Weizen drin ist.
Im Weizen, hm? Weizen und im Brot, Weizen, Bier,
wo Nudeln Weizen drin auch, ist. Also überall, wo Weizen drin ist, genau. Und dann mit meiner Familie aber nach Italien in Urlaub zu fahren. Tolle Nummer.
Da bist du einfach dann 5 Kilo Leuchte nach Hause gekommen,
nee,
oder
weißt
wie?
Du, weißt du, was das Ergebnis war?
Ja.
Ich war gezwungen, weil ich hatte einen großen Schmerz. Mir ging es nicht gut, wenn ich das gegessen habe damals.
Ja.
Ich kann heute wieder Brot essen, alles gut. Aber ich musste eine Zeit lang darauf verzichten, um einfach meinem Darm auch mal Ruhe zu gönnen davon. Und in vielen verarbeiteten Broten ist ja heute noch mal ein zusätzlicher Anteil an Gluten drin. Deswegen vertragen wir das ja teilweise nicht so gut. Also, und in Italien habe ich sozusagen die Erfahrung gemacht, okay, wenn du irgendwie gezwungen wirst, aufgrund deines Schmerzes, dich anders zu entscheiden, machst du positive Erfahrungen. Weil ich habe dort beim Essen natürlich zwangsläufig andere Dinge auswählen müssen, die ich sonst nie probiert hätte. Und jetzt rate mal, auf wessen Teller die gesamte Familie hing. Also mein Tiefpunkt war über eine Heilpraktikerin eine Blutuntersuchung, die hat mich fast 400 Euro gekostet. Mhm. Und das Ergebnis waren 75 Lebensmittel, die ich erstmal nicht mehr essen soll. dann habe ich sie angeguckt und habe gedacht, okay, mit meiner Familie, die Kinder waren also so mittendrin im Alter, wo sie einfach auch Unterstützung brauchten. Wie soll ich das machen? Das geht nicht. Mhm. Und in dem Moment, also das war mein absoluter Tiefpunkt, wirklich Tränen standen mir in den Augen, die ja gejuckt haben wie Hölle. Und ich sagte, okay, ab jetzt nehme ich das selber in die Hand. Ich hatte ja schon so ein bisschen rudimentäres Wissen natürlich mir schon angeeignet und habe dann angefangen und ich fange mal sozusagen mich zu entscheiden, mit Gluten fange ich an. Ich probiere einfach mal, was passiert, wenn ich es weglasse. So. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass sich meine Augen wieder normalisiert haben.
Schön.
Ah, okay. Mhm. Und dann habe ich verstanden, Darm, ne, zeigt dir sozusagen, was wirklich vor Augen, führt dir das vor Augen. Und habe dann sukzessive, habe mich mit dem Thema Brot beschäftigt, habe dann stückweise wieder angefangen, Brot, was einfach eine natürliche Zusammensetzung hat. Also es braucht ja nicht mehr als Mehl, Wasser, Salz und Hefe, ne? Und dann entsprechende Saaten dazu. Habe das wieder vorsichtig gegessen, nicht auf nüchternen Magen, sondern vorher Rohkost, damit der Magen erstmal ein bisschen mit was anderem beschäftigt ist. Und habe gemerkt, hey, das geht, funktioniert. Und so habe ich quasi stückweise, dann habe ich mir die tierischen Produkte unter die Lupe genommen, habe festgestellt, es macht einen Unterschied, was die Tiere fressen. Und wir brauchen natürlich nicht so viel Fleisch jeden Tag. Und wir haben früher auch Wurst in Verpackungen und sowas gekauft. Mache ich heute alles gar nicht mehr. Und auch meine Familie macht es nicht mehr. Mhm. Wir kaufen bewusst Fleisch ein. Aber und es ist nicht mehr der Hauptbestandteil des Essens, sondern es ist ein Nebenbestandteil. Mhm. Gemüse ist immer der Hauptbestandteil. Bei meinem 16-jährigen Sohn jetzt nicht immer unbedingt, aber das ist einfach auch eine Phase und er sieht's und er hat tatsächlich auch neulich zu mir gesagt, Mama, danke, dass du da so drauf achtest. Ich nehme das sehr wahr und ich finde es auch gut, dass wir das zu Hause machen. Ich krieg's natürlich, wenn ich draußen bin, nicht immer so umgesetzt. Ich sage, es ist völlig in Ordnung. Es ist auch gar nicht der Anspruch von mir. Das muss nicht immer alles perfekt sein.
Ja.
Es geht darum, jeder für sich einfach zu gucken. Und ich habe dann immer die Stellschraube gedreht und habe geguckt, okay, wo kann ich als nächstes was einfach verändern? Dann habe ich meine Küche umsortiert. Das hat, da muss man sich dann Zeit für nehmen. Weil man braucht zum Beispiel, ich habe inzwischen eine Schublade mit Saaten und Samen. Das ist ein großer Hauptbestand.
Ehrlich?
Hatte ich vorher nicht. Ja, mit entsprechenden.
Wie sieht denn eine Küche bei dir aus? Erzähl mal. Also jetzt bin ich mal gespannt.
Ich habe eine große Schublade mit hohen, durchsichtigen Boxen, wo ich dann Leinsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, also all diese Dinge sozusagen, wo ich dann aufziehe, reingreife, von oben sehe, was drin ist. Und das ist einfach auch ein Hauptbestandteil unseres Frühstücks. Wir hatten das Glück, dass wir damals gerade nochmal umgezogen sind und die Küche neu gestalten konnten und hatten Gott sei Dank eine Küchenberaterin, die uns einen 0-Grad-Kühlschrank empfohlen hat.
Ein 0-Grad-Kühlschrank? Jetzt kommen aber die Insider hier raus. Was ist das Besondere an 0-Grad-Kühlschrank?
Der hat fünf Schubladen und der ist immer voll mit Gemüse.
Okay, das heißt, also, es wird nicht eingefroren, aber es wird so, dass es kurz vorm Einfrieren ist. Hält das länger
bei 0 Grad? Genau, hält super.
Okay.
Hält wirklich perfekt. Also ich bin ein totaler Fan davon und ich packe auch die Tomaten da rein, ich packe auch mal Kartoffeln da rein, obwohl man eigentlich ja Tomaten, mir schimmeln die zu schnell, wenn sie draußen sind, deswegen packe ich sie in den Kühlschrank, soll man ja eigentlich nicht machen. Mache ich trotzdem. Wir haben auch einen Tiefkühler natürlich. Ich kaufe Fleisch dann online. Bauernhöfen, die eben gut schlachten, die die Tiere gut versorgen, die eine entsprechende Qualität haben. Und die portionieren das ja alles schon total gut, sodass du das in einer großen Kiste geliefert bekommst und das direkt in deinen Tiefkühler packen kannst. So ist also immer was da, also immer Vorrat da. Ich habe auch immer tiefgekühltes Gemüse da. Immer tiefgekühlte Beeren halt im Sommer, ne, tiefgekühlte Beeren mit einer reifen Banane und ein bisschen Joghurt oder Skyr, da hast du ein super leckeres Fruchteis.
Essen hast du Kräuter gefroren oder frisch immer?
Im Sommer frisch
und im Winter,
halt auch gefroren. Oder ich habe mal einen Topf und das will ich aber auch noch ändern, weil es gibt ja so tolle Raumgärten inzwischen.
Ah, das stimmt.
Das wäre ja, also wenn ich da nochmal loslegen könnte, wäre das ja ein Ding, was ich mir auf jeden Fall hinstellen
da
würde.
Da wird ja wohl eins der Kinder mal ausziehen, da kann man ja wohl was Neues machen. Ja,
genau. Nee, das ist wirklich wie ein Schrank.
Ja?
Dann hast du in diesem Schrank, der ist, hast du verschiedene Schubladen und da kannst du dann kleine Salate und eben einfach Gemüse dort auch anpflanzen und kannst dort also direkt das nährstoffige Essen dir holen. Und das finde ich super.
Finde ich auch super, wobei ich jetzt gerade in Sommerzeit kaum meine Pflanzen gegossen bekomme. Ja, meine Güte, was ich gerade täglich am Gießen bin.
Ja,
ich überlege, ob ich eine Sprenkelanlage mache.
Ja.
Aber wenn man sie natürlich essen könnte, hätte ich sie vielleicht noch ein bisschen lieber, meine Pflanzen.
Ja.
Hast du Pflanzen bei dir zu Hause?
Ja, klar.
Ja, viele?
Ja. Nicht zu viele, sodass ich es noch gehandelt bekomme.
Ja. Meine Pflanzen sind ab dieser Sekunde stark gefährdet. Ich sehe dort ein Nutzpflanzenparadies. Wie sieht's aus mit den Geruchsknospen beim Essen? Wenn du kochst, Wie riecht es denn dann da?
Jetzt verrate ich dir meinen Geheimtrick.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Ich koche eigentlich immer mit Zwiebeln und Knoblauch, weil wenn dieser Geruch durchs Haus wabert, ist schon mal gesetzt, oh lecker.
Oh, das kann ich verstehen.
Und wenn ich dann noch einen Trick, wenn ich dann merke, okay, jetzt ist vielleicht mal wieder was mit Fleisch dran, dann brate ich das auch. Und dann gibt es das nur so wie Deko, sozusagen so obendrauf. Aber sie haben sozusagen das Gefühl, oh, da gab es was mit Fleisch oder so, oder ne, wenn ich dann koche. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, das reicht. Also diese Geruchsknospen sind ein großer Teil, sozusagen, wenn du dieses Essen, dieses Krosse und dieses starken Gerüche in der Nase hast, dann ist ja auch dein Hirn einfach zu einem gewissen Teil auch schon zufrieden.
Das Hühnerfleisch nur als Lockvogel für den Salat in diesem Falle dort.
Ja.
Knoblauch, Zwiebeln und ein bisschen kleine Portionchen angebratenes Fleisch und schon
ganz viel Gemüse mit
und ganz viel Gemüse, Kartoffeln, unberührtes Gemüse und Obst. Maren, vielen Dank. Das war ein wilder Ritt. Es ist Ernährung allgemein, dem wir mehr Wertschätzung geben sollten.
Ja.
Und ich finde es so schön, wie du es aus deiner eigenen persönlichen Geschichte hier erzählt hast und erklärt hast. Und vielleicht muss es ja nicht immer erst ein Problem geben, damit man sich diesem Thema nähert, sondern vielleicht ist das Problem schon am Kommen und man sieht es noch nicht und man kann es vielleicht auch noch abmildern. Die Nährstoffgeschichte kann ich trotzdem nochmal vom ganzen Herzen empfehlen. Am besten auch reingehen, sich mal anschauen, Spaß dran haben. Ja, vielen Dank dir. Ich werde dich heute auch noch ein paar Mal zitieren, weiß ich jetzt schon.
Okay,
und ein bisschen mein neues Wissen anbringen, bevor es ausgestrahlt wird und es nachher jeder hören kann.
Ja.
Ich danke dir, Maren.
Freut mich. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Okay. Danke.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Non-Profit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Aber schaut selbst rein auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Fanboy for Life, Berlinathon.